Ja, ich habe, wie gesagt, eine doppelt schwierige Aufgabe, jetzt den Mittagsschlaf zu ersetzen und die Verdauung nicht zu beeinträchtigen. Gut, wir haben uns im Buch der Offenbarung vorgearbeitet bis zu den Siegeln in Kapitel 6 und gehen zu Kapitel 7 weiter und erheben den Blick wieder in den Himmel, ehe wir die Ereignisse auf der Erde weiter verfolgen. Nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen, die hielten die Winde der Erde fest, dass kein Wind wehe auf der Erde, noch auf dem Meer, noch über dem Baum. Hier wird wieder gezeigt, dass auch vom Himmel gewisse hemmende Kräfte wirksam werden, dass es nicht einfach im Willkür abläuft. Und ich sah einen anderen Engel vom Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Wir haben also Engel der verschiedenen Kategorien, nicht die Englein mit den kurzen Stummelflügelchen und den kleinen Trompeten und zu kurzen Hemdchen, sondern Engel als Erzengel, als große Fürsten, als Thronengel, die das Siegel Gottes haben, die aber auf jeden Fall einbezogen sind in dieses Geschehen als geistliche Mächte. Er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, der Erde dem Meer Schaden zuzufügen. Also auch in den Gerichten und Geschehnissen ist ein klares Handeln Gottes. Immer wieder fragen Menschen, wie kann Gott das zulassen? Ja, die Frage ist, wie kann Gott das nicht zulassen, wenn er Gott ist? Wenn er einfach da still drüber hinweggeht und das nicht beachtet und auch nicht sein Urteil spricht. Aber hier wird jetzt mit einer Einschränkung gesagt, schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt sind. Ein aufhaltendes Moment für eine Gruppe, die Knechte Gottes geheißen werden. Wir müssen darauf achten, wer zu denen gehört. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000. Nun ist das ja eine faszinierende Zahl, die bei vielen Kirchen, Theologien und Gruppierungen immer wieder auftaucht. Wer ist das? Sind wir das? Sind wir das plus andere? Sind wir das Minus von denen, die nicht dabei sind? Da wird hin und her gerechnet. Aber der weitere Wortlaut sagt deutlich aus, die Zahl der Versiegelten, 144.000 aus jedem Stamm der Söhne Israels. Damit ist also jede weitere Deutung ausgeschlossen als auf Israel. Manche umgehen das und sagen, wir sind das geistliche Israel, Israel spielt keine Rolle mehr, also betrifft es uns. Wir werden aber sehen, dass die Gemeinde in diesem Kapitel im Weiteren gesondert genannt wird. Und viel umfassender. Zudem, die 144.000 als 12 Stämme werden direkt aufgezählt. Und wenn mir Leute erzählen, sie gehören auch zu den 144.000, dann sage ich, prima, du wirst mir sicher nachweisen können, zu welchem Stamm du gehörst. Sonst klappt das Ganze nämlich nicht. Das kann man natürlich auch wieder umgehen, indem einige meinen, sie gehören zum Stamm Dan, weil sie aus Dänemark kommen. Im Englischen heißt es nämlich Danmark. Oder andere sagen, ja, weil sie auch Dunkirk, aus Dünkirchen kommen. Also es gibt da die verwegensten Ansprüche. Aber der gerade Text ist immer der beste zu den Stämmen Israels. 144.000. Das heißt, dass hier eine Auswahl getroffen wird am Ende der Zeit, vor dem Hintergrund der Verführung durch den falschen Messias, durch den falschen Christi. Aber es werden nicht alle folgen. Das war in allen Verführungszeiten so. Als Elia sich beklagte, er ist alleine übrig geblieben, da sagte Gott, nein, nein, ich habe mir 5000 aufbewahrt, die die Knie nicht gebeugt haben. Und wenn wir auf Israel und das weltweite Judentum schauen, heute etwa 15 Millionen, von denen jetzt unter den 10,5 Israelis als Staatsbürger sind etwa so knapp 8 Millionen. Die andere Hälfte lebt noch im Ausland. New York ist immer noch die Stadt, wo die meisten Juden leben. Mehr als in Jerusalem, mehr als in Tel Aviv, 1,5 Millionen. Dann ist natürlich die Frage, auf wen bezieht sich diese Aussage? Nun macht ja Paulus deutlich, dass über den Juden eine Decke liegt, die zudeckt, die dem Blick nicht erlaubt, dass Jesus der Messias ist. Aber durch die Geschichte der Zeit hat Gott immer wieder Juden errettet. Vergessen wir nicht, die erste Gemeinde war in Jerusalem, waren Juden. Die Gemeinden in Judäa waren Juden. Schwieriger wurde es, als es in Samaria losging und in Antiochien, ja all die Nationen. Und so ist durch die ganze Geschichte bis heute Zeugnis vorhanden, dass Menschen aus den Juden Jesus als Messias erkannt und gefunden haben. Und das geschieht auch heute in zunehmender Weise. In Israel gibt es herkömmliche Kirchen durch die verschiedenen Missionen. Es gibt Gemeinden, die durch Heimkehrende gegründet sind. Und es gibt Gemeinden, die jetzt als messianische Gemeinden gegründet werden. Das ist keine glückliche Bezeichnung, denn Gemeinde als herausgerufene und zum Herrn gehörige schließt ja die Erkenntnis des Messias ein. Wir verstehen aber, was damit gemeint ist, messianisches Judentum, die bereits jetzt Jesus als den Messias erkennen. Das wird ja von Orthodoxen und von der Mehrzahl vehement abgelehnt. Im 38-Bitten-Gebet spricht ja der Jude auch aus, verflucht ist jeder, der bekennt, dass Jesus von Nazareth Messias ist. Trotzdem aber erkennen schon Menschen Jesus als Messias und die gehen auch einer gewissen Vollendung entgegen, weil sie der Verführung nicht glauben, weil sie nicht dem Trend folgen, der dann da ist. Und hier heißt es, die müssen erst versiegelt sein, dazu gehören eh die letzten Ereignisse in Israel, in der Welt, für die Völker, für Israel und auch für die Gemeinde geschehen. Von daher beten wir für Israel, für die Menschen, dass sie Jesus erkennen. Von daher beten wir, dass sie Gnade finden durch die Zeit, die kommen wird. Das wird die schlimmste Zeit sein, die das Judentum je erlebt hat. Wird den Holocaust noch übertreffen. Denn Sacharja 13, Vers 8 spricht im Zusammenhang der letzten Ereignisse, dass nur ein Drittel der im Lande Lebenden überleben werden. Es kommen also noch ganz, ganz schwere Zeiten auf das Volk Israel als Staat, Nation und Bevölkerung zu. Aber auf das Kommen Jesu, wenn sie dann ihn erkennen als den, in den sie gestochen haben, das beschreibt uns Sacharja Kapitel 12 bis 14. Da wird es eine Kerngruppe des Judentums geben, die Jesus angenommen haben. Die Zahl nimmt zu. Wir haben ja mittlerweile auch als Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden ein Missionszweig BFP global. Und da hat sich jetzt schon eine ganze Reihe Gemeinden in Israel angeschlossen. Wir haben also auch da direkte Kontakte in diesem Bereich hin, denn sie müssen das Evangelium auch hören. Paulus macht ja im Römer 9 bis 11 deutlich, dass am Ende, wenn die Zeit der Nationen zu Ende geht, Israel ihn insgesamt erkennt. Zunächst aber diese herausgerufene Zahl. Die lassen wir bei Israel und nehmen sie weder für uns noch für irgendjemand anders in Anspruch. So, ja, elitär das auch wirken mag. Dann lesen wir von Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe, eine große Volksmenge. Jetzt schaut Johannes die Gemeinde, die durch die ganze Zeit von dem ersten bis zum zweiten Kommen Jesu ihn als Erlöser angenommen hat. Eine große Volksmasse, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation, aus Stämmen, Völkern, Sprachen. Das heißt, wenn das Evangelium weltweit verkündigt ist, Menschen aus allen Bereichen zur Gemeinde gekommen sind, dann wird auch die Gemeinde vollendet. Sie stehen vor dem Thron und vor dem Lamm und beten an. Hier können wir jetzt schon einmal zusammenfassen. Es mag so schlimm kommen, wie es will. Im Ratschlag Gottes stehen zwei Dinge fest. Die 144.000 werden vollendet und bleiben als Kern Israels. Und die Gemeinde wird vollendet und wird vor dem Thron stehen. Es gibt kein separates Heil für Israel, wie einige lehren. Es gibt auch kein separates Heil für uns als Gemeinde, sondern zum Ende wird beides wieder zusammengeführt. Aber um der Heilsgeschichte willen geht Israel einen besonderen Weg, das werden wir noch sehen. Am Ende aber werden beide unter Jesus Christus zusammengeführt. Und das zeigt sich in der Anbetung, die sowohl die einen als auch die anderen vor dem Thron dem Lamm darbieten. Und nun kommt einer der Ältesten, Vers 13, und spricht zu Johannes: Diese, die mit weißen Wändern bekleidet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und dann spricht der Engel zu ihm, als Johannes sagt: Ich weiß es nicht. Diese sind aus der großen Trübsal gekommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Die aus der großen Trübsal kommen, deutet darauf hin, dass die Gemeinde Jesu Christi nicht durch die Trübsal gehen wird am Ende in der ganzen Auswirkung, dass die Gemeinde aber auch nicht vor allem entrückt wird, ohne von diesen Dingen etwas mitzubekommen, sondern aus dieser Zeit. Stellen wir uns also besser darauf ein, dass wir nicht vor allem bewahrt werden, was wir ringsherum in der Welt sehen. Uns geht es ja unverdient gut. Schauen wir uns aber in der Welt um, dann sieht es anders aus. Und ich muss kein Prophet sein mit einer besonderen Offenbarung, sondern einfach die Schrift weist uns darauf hin, dass wir uns besser auf immer schwieriger werdende Zeiten einstellen und das Christsein zunehmend mehr kosten wird. Heute kostet es ja nicht viel. Als ich im Restaurant mal still für mich gebetet hat, hat mich einer gefragt, ob mir nicht ganz wohl ist. Ich sage, mir ist ganz wohl, deswegen danke ich Gott, Sie nicht. Hat er ganz irritiert geguckt. Es wird mehr kosten. Und da heißt es, sie haben ihre Gewänder gewaschen im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes, dienen ihm Tag und Nacht. Sie werden nicht mehr hungern, nicht mehr dürsten. Das Ganze zeigt jetzt, dass auch die entrückte Gemeinde zu einem guten, großen Teil aus Verfolgung, Not kommen wird. Das Zentrum des Christseins liegt ja nicht mehr in Europa und Amerika. Das liegt heute in der sogenannten dritten, vierten Welt. Und das sind Gebiete, denen geht es wirtschaftlich, politisch, sozial nicht so gut. Aber hier heißt es, sie kommen aus diesen und ein Großteil wird aus diesen Bereichen kommen und mit uns stehen vor dem Thron und werden Gott anbeten. Das ist jetzt ein inhaltlicher Hinweis auf die Entrückung, ohne ein genaues Datum, das hätten wir alle gerne. In der Zeit, wo ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, da wusste ich, Jesus kommt wieder und wir müssen bereit sein. Und da habe ich eifrig die Bibel gelesen, um rauszufinden, wann das ist, damit ich mich noch rechtzeitig bekehre, aber nicht zu frühzeitig, weil ich da nichts mehr vom Leben habe. Das ist nicht die richtige Stellung, sondern zu wissen, wann immer es dann auch geschieht. Nachdem wir jetzt wissen, was immer geschieht, die 144.000, das heißt Israel und die Kernabsicht Gottes als Volk der Heilsgeschichte, bleibt bis zum Schluss und die Gemeinde wird vollendet, kommt jetzt der zweite Durchlauf durch den Tag des Herrn mit den Posaunengerichten. Die Posaunengerichte gehen ja aus dem siebenten Siegel hervor. Das lesen wir in 8, Vers 1. Als es, das Lamm, das siebente Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel etwa eine halbe Stunde. Die halbe Stunde ist jetzt nicht Himmelsuhrzeit, sondern Empfinden des Johannes, der ja auf Patmos ist und der in diesen Phasen der Visionen und Entrückungen ja trotzdem ein gewisses Zeitmaß noch hat. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Wieder eine besondere Gruppe von Engeln. Deswegen gibt es ja in der Theologie sogar eine Sondersparte der Angelologie, also die Lehre von den Engeln. Nun, das ist zwar interessant, aber nicht so heilsentscheidend. Aber wichtig ist, dass sie hier von Gott Aufgaben haben. Und ein anderer Engel. Ihr seht, es hört nicht auf im großen Reichtum derer, die Gott dort dienen. Und er stellte sich an den Altar und er hatte ein güldenes Räucherfass. Erinnerung an alttestamentlichen Gottesdienst, der Priester dort opferte. Und nachgeahmt in der Kirchengeschichte heute im Weihrauchfass vieler Kirchen, um das auch für unseren Geruchssinn heiliger zu machen. Aber hier ist eine Bildrede. Und es wurde ihm viel Räuchwerk gegeben, damit er für die Gebete aller Heiligen sie auf dem Altar gebe. Interessant die Aussage. Gebete kommen vor Gott, vor seinen Altar. Aber unsere Gebete sind alles andere wie vollkommen. Die brauchen im Himmel noch ein Stück Ergänzung und das ist in der Regel Anbetung und Ehre Gottes. Denn wenn wir beten, dann geht es meistens um die vier Personen, ich, meiner, mir, mich. Und wenn ja, dann die nächsten Verwandten und deren Wohlergehen. Aber die Gesamtsicht Gottes, die muss immer wieder ergänzt werden. Und deswegen vertritt uns auch der Heilige Geist mit unaussprechlichem Seufzen, weil wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Kann man mal drüber nachdenken, dass wir dort einen Tröster, einen Helfer haben. Und diese Gebete werden nun in der Gott wohlgefälligen Weise und Sicht vor den Thron gebracht. Und dann heißt es, dass dann das Räucherfass gefüllt wird mit Feuer vom Altar. Und er warf es auf die Erde und es geschahen dann auf der Erde Dinge. Das heißt, unsere Gebete müssen Gott ja nicht umstimmen, sondern wie unser Altpräses Reinhold Olonska so treffend gelehrt hat. Beten heißt nicht Gott umstimmen, sondern sich auf Gott einstimmen. Deswegen beten wir, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dass unsere Gebete, die diese Dimension erreichen, auch in der Endzeit. Ja, sollen wir beten, dass wir vor allem bewahrt bleiben? Sollen wir beten, dass dies und jenes und das und anderes? Ja, wo will ich anfangen? Wo will ich aufhören? Wo will ich Trennungslinien ziehen? Nein, dem Willen nach Gottes zu beten, sich auf den Willen Gottes einzustimmen. Das heißt, die bereite Gemeinde auf das Wiederkommen Jesu ist eine betende Gemeinde, eine anbetende Gemeinde und eine Gemeinde, die in den Willen Gottes hinein betet und von daher ihr Verhalten, ihre Gesinnung bestimmen lässt. So, und jetzt kommen mit den Posaunen, kommt jetzt der zweite Durchlauf. Das ist der Parallelismus, das ist die gleiche Zeit, wo die Ereignisse, die bei den Siegeln schon geschildert sind, jetzt vertieft werden. Das ist daran erkennbar, die Siegel beginnen mit einer Vierergruppe vier Pferde. Hier beginnt es mit einer Vierergruppe über die Gerichte Gottes im Bereich der Ökologie dieser Erde. Und der Ökologie, heute so ein Standardausdruck für alle möglichen Manifeste und Proteste und sonst was, meint eigentlich der gesamte Lebensraum unserer Erde, der ja von Gott so wunderbar geschaffen ist, dass wir da leben können, dass das Gras nicht nur grün ist, sondern wächst und das Obst wollen wir Obst haben und Getreide und all diese Dinge, ein Zusammenspiel, das Gott geschaffen hat. Und da wirken sich die Dinge dann zunehmend aus und dahin laufen auch die Weltgerichte. Nun haben wir ja große Bewegungen, die die Welt retten wollen, mit dem grünen Pinsel oder mit anderen Sachen. Das ist zwar ein guter Gedanke, denn Gott hat ein Wohlgefallen an einer vollkommenen Schöpfung. Aber es wird letztlich Gott sein, der dann zwar diese Dinge um des Menschen willen mitrichtet, aber am Ende steht eine neue Erde, steht ein neuer Himmel, die beide zusammengefügt sind, weil der Thron Gottes mitten auf der Erde steht. Wo der Thron Gottes ist, ist der Himmel. Da gibt es diese Unterscheidung der Dimension nicht mehr. Und da wird auch die Erde mit all dem erneuert sein. Da werden all die ausgestorbenen Pflanzen sein, da werden die anderen Lebewesen sein, die anderen Dinge. Ich denke oft darüber nach und habe Gott schon gesagt, du musst im Himmel ganz viele Seminare einrichten. Ich habe so viele Fragen und wir haben eine Ewigkeit Zeit und immer nur Palmen schwingen, Psalmen singen, ist nicht so mein Thema. Ich würde da lieber diese guten Seminare besuchen über Naturgesetze und über all die Dinge. Wie war das, die Blaupause Gottes und. Wir werden ja nicht allwissend sein, aber ungeheuer neugierig. So hat Gott uns geschaffen. Jetzt beginnt eine Vierergruppe bei den Posaunen von Gerichtseinheiten über die Ökologie. Erstens, es kam ein Hagel und Feuer mit Blut vermengt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte, der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Es geht hier nicht nur um Klimaerwärmung, um 1,5 Grad oder 2 Grad und so weiter, sondern wir gehen einer massiven, durch Überhitzung ausgelösten Katastrophe entgegen, deren Einzelheiten wir noch gar nicht übersehen können. Aber mit gewaltigen Auswirkungen auf die Vegetation, dass jeweils ein Drittel dabei vernichtet wird. Der zweite Engel posaunte und etwas wie, hier haben wir wieder das Vergleichswort, ein großer feuerflammender Berg wurde ins Meer geworfen und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Wie ein großer feuerflammender Berg ins Meer geworfen. Das deutet auf einen Meteoriteneinschlag hin. Der Weltraum um uns ist ja nicht absolut leer. Da sind ja so viele Meteoriten, Kometen, andere Himmelskörper noch unterwegs, auf Bahn durch die Schwerkraft bestimmt. Wenn Gott aber in diese Bereiche eingreift, bis jetzt ist es geordnet, die Erde durch die Atmosphäre geschützt, dass der größte Teil all dieser kleinen Teilchen, die auf unserem Planeten treffen, verglühen. Trotzdem sind jedes Jahr einige zigtausend Tonnen, die auf die Erde als Feinstaub und anderen aus dem Kosmos herabrieseln. Dann aber wird es einen Einschlag geben, der weitgehende Folgen hat auf die Mikroorganismen im Meer, deswegen verfärbt sich das Meer, weil Algen und die ganz kleinen Biowesen, wenn sie absterben, diese Verfärbung hervorrufen. Die Fische, die Lebewesen, große Teile, ein Drittel davon, werden ums Leben kommen. Und dann der dritte Teil der Schiffe, das heißt, hier ist eine mechanische Kraftwirkung einer riesigen Welle, die ein Drittel der Marine der Erde zerstört. Wir haben heute einige Millionen Schiffe auf den Weltmeeren unterwegs, kleine und große. Und hier wird ein Geschehen sein, wo ein Drittel untergehen. An der ETH Zürich hat man einmal ausgerechnet, was passieren würde, wenn ein Meteorit 50 Meter Durchmesser in den Atlantik auf Äquatorhöhe einschlagen würde. Das würde Tsunamiwellen auslösen von über 200 Meter. Norwegen würde noch bis 30, 40 Meter in der Küstenlinie überspült werden und in anderen Bereichen auch. Das ist hier nur angedeutet und ich erhebe nicht den Anspruch, dass das schon die letzte Antwort ist, sondern ein Hinweis auf die Gerichte auch in diesem Bereich der Ökologie der Meere, die ja zwei Drittel unseres Globus bedecken. Der dritte Engel posaunt und es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut und viele Menschen starben von den Wassern, weil das Wasser bitter gemacht wurde. Wir haben ja gar keine Vorstellung davon, dass die Trinkwasserversorgung mittlerweile ein zunehmendes Problem weltweit ist. Und hier wird ja darauf hingedeutet, dass aus kosmischen Bereichen die Trinkwasserreserven jetzt beeinflusst werden. Stimmt, das Wasser kommt aus dem Wasserhahn, aber wie kommt es in den Wasserhahn? Müssen wir ein bisschen weiterdenken und das führt zu Regen, Niederschlägen, Schnee, führt hinein in den Bereich der Gletscher, die tauen und dann all die verunreinigen aus der Atmosphäre und darüber hinaus, die das Trinkwasser verunreinigen. Und darauf wird hier aufmerksam gemacht. Und wenn wir hineinschauen, dann ist das ein zunehmendes Problem. Der vierte Engel posaunte und auch da schallt der Ruf, komm. Und dann heißt es, und siehe ein fahles, Entschuldigung, ich habe mal einen verblättert. So, jetzt sind wir wieder auf der richtigen Spur. Als er vierte Posaunte, da heißt es, dass die Sonne geschlagen wurde und der dritte Teil der Menschen, der dritte Teil der Sterne, der dritte Teil von ihnen verfinstert wurde und der Tag nicht schien und es nachts gleicherweise. Es wird zu kosmischen Ereignissen kommen, der Verdunklung und Einschränkung der Lichtintensität. Ich muss zugeben, all diese Kombinationen kann ich mir noch nicht vorstellen und ausmalen, aber es öffnet sich für mich doch ein Blick auf Gerichte, wie sie nie dagewesen sind, über diese Erde gehend. Dann nach dieser Vierergruppe kommen jetzt, wie bei den Siegeln, die fünfte und sechste Posaune gesondert. Da zeichnet sich wieder das Bild des Parallelismus auf, das heißt, die Ereignisse werden nochmal geschildert unter weitergehenden Merkmalen. Der fünfte Engel posaunte, ich sah einen Stern vom Himmel auf die Erde fallen. Stern steht jetzt auch für Macht, für Autorität, denn es heißt, auf die Erde fallen und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Damit wird deutlich, dass hier jetzt etwas geschieht in einem unsichtbaren Bereich. Schlüssel, Schlund, Abgrund. Schlüssel verstehen wir. Das ist dieser Metallteil, der da reinpasst und ein Schloss öffnet. Schlund verstehen wir auch. Ist Ausdruck für ein Raubtier, das reißt, die Beute aber nicht zerkaut, sondern die Teile runterschlingt. Nicht gerade appetitlich. Und dann Schlüssel, Schlund des Abgrunds. Was bedeutet Abgrund, Abyssos? Was haben wir darunter zu verstehen? Wenn wir jetzt die Rede Jesu zu den Ereignissen in Lukas 8, Vers 22 uns anschauen, dann finden wir eine Antwort, denn Bibel muss mit Bibel ausgelegt werden. Jesus begegnet einem von Dämonen besessenen Menschen und diese schreien laut, weil sie Jesus erkennen und wissen, dass er die Vollmacht hat, die Dämonen auszutreiben. Und sie bitten darum, dass er sie nicht in den Abgrund schicken möchte. Damit ist also Abgrund etwas, was Dämonen gefangen setzt, Dämonen ihrer Wirkungsfähigkeit beraubt, was Dämonen fürchten. Dämonen kann man nicht hinter eiserne Gitter sperren, Betonwänden und anderes mehr. Es sind dämonische Mächte, die hier an einen Ort in göttlicher Autorität gebunden werden. Es ist ja heute kein Thema, von Dämonen zu sprechen. Das hält man für überholt. Aber wir haben so viele dämonische Mächte. Und es kommt darauf an, dass auch in der Gemeinde Jesu wieder mehr Vollmacht diesen Kräften gegenüber offenbar wird, wo sie wirken, wo sie Menschen quälen und dass sie im Namen Jesu diesen Mächten gebieten, auszufahren und dahin zu gehen, wo der Herr sie bestimmt hat. Im Laufe der Geschichte war es immer wieder auch ein Kennzeichen vollmächtigen Christentums, dass sie Macht über die Dämonen ausübten. Tertullian, ein Kirchenvater aus dem 3. Jahrhundert, hat im Gespräch mit heidnischen Philosophen Folgendes gesagt: Bringt einen dämonenbesessenen Menschen her und der Geringste aus unserer Gemeinde wird diesen Mächten gebieten und sie werden ausfahren. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, lieber Herr, wie weit sind wir doch noch von dem entfernt, was du bereit hast. Das heißt, mit dem Heranrücken der Ereignisse werden auch all diese dämonischen Mächte mobil machen. Wir werden sehen, der Abgrund wird geöffnet und sie kommen heraus und darum werden auch all diese Dinge und Verführungen möglich. Aber wenn die Macht der Finsternis zunimmt, das ist ein göttliches Äquivalent, das heißt ein entsprechendes und darüber hinaus, dass das Heil auch wieder offenbar wird. Und damit dürfen wir rechnen. Hier aber kommt dieser Engel, öffnet den Abgrund und daraus kommen jetzt in eine große, die vier Engel wurden, Entschuldigung, nein, ich muss. Richtig. Entschuldigung, ich habe zu weit nach unten geschaut. Wie Heuschrecken. Ich habe noch selber keine Heuschrecken gesehen, aber ich habe mal einige Sendungen darüber gesehen, die haben mich zutiefst erschrocken. Da wurde eine ganz grüne Landschaft gezeigt, dann am Horizont war ein dunkler Strich zu erkennen, der mehr und mehr näher kam und mehr dunkler wurde, bis der ganze Horizont ausgefüllt war. Dann prasselten diese kleinen Flügler gegen die Kameralinsen, es war nicht viel zu sehen, dann wurde die Kameralinse fleckig, Bildunterbrechung, und dann wurde die Landschaft gezeigt, alles kahl gefressen. In ganz kurzer Zeit. Welch ein Bild hier. Dämonen, die hervorbrechen, sich auf die Menschheit stürzen, sie quälen. Und hier heißt es, sie quälen eine bestimmte Zeit, aber sie führen noch nicht zu Tode. Diese ganze fünfte Posaune spricht jetzt von dem Hervorbrechen dämonischer Mächte. Dass es sich darum handelt, wird deutlich in Vers 11. Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrundes. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch hat er den Namen Apollyon. Das heißt Verderben im Hebräischen und Verderber im Griechischen. Das ist einer der Namen Satans, der ja ein Mörder von Anfang an ist, nach den Worten Jesu. Die Dinge, die sich in der letzten Zeit am Tag des Herrn, wenn die Gerichte Gottes über diese Erde gehen, entwickeln, stehen unter massiven dämonischen Einfluss. Dann folgt die sechste Posaune und da wird zu dem sechsten Engel dann gesagt, löse die vier Engel, die an den großen Strom Euphrat gebunden sind. Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag, Monat und Jahr gerüstet waren, den dritten Teil der Menschen zu töten. Und die Zahl der Kriegsheere zu Ross war 2 × 10.000 × 10.000. Ich hörte ihre Zahl. Jetzt haben wir hier eine Fülle von Einzelinformationen, die wir schrittweise jetzt einmal zuordnen, damit wir ein Gesamtbild bekommen. Hier ist die Rede von vier Engeln, die gebunden sind. Das sind keine göttlichen Engel, denn im Weiteren folgen ihnen ja diese furchtbaren Gerichte. Sie sind gebunden in einem bestimmten geografischen Bereich, Euphrat. Der Euphrat ist in der Bibel ein Strom, der eine ganz eigenartige Bedeutung hat. Er ist sowohl im ersten Buch der Bibel zu finden, denn er ist einer der Ströme, deren Quellen im Paradies liegen, Und am Ende der Zeit ist er wieder ein Strom des Schicksals der Menschheit und auch Israels. Euphrat, das war auch die Gegend, aus der Abraham kam, Ur in Chaldea. Gott berief ihn von daher. Euphrat, das sind die Grenzen des Reiches des Sohnes Davids. David hatte seine Nordgrenze bis an den Euphrat ausgedehnt. Am Ende, im tausendjährigen Reich, wenn sich all die Verheißungen für Israel erfüllen, wird Israel nicht nur das Westjordanland, Gaza und diesen Streifen haben, sondern bis an den Euphrat, das heißt einbezogen werden sein, Libanon, Syrien, Teile Jordaniens, aber nicht jetzt, sondern wenn Jesus kommt. Hier wird dem Engel gesagt, löse die vier Engel, die an diese Grenze gebunden sind. Das war im Altertum die Grenze des Römischen Reiches nach Asien. Das war die Grenze, bis dahin sind die Mongolen und der Genghis Khan vorgestoßen, die ja das größte Weltreich erobert hatten, das es je gegeben hat, größer als Russland heute, die ja bis Schlesien, bis an die Ostseeküste, Polen, bis an die Adria vorgestoßen sind. Ich habe diese Tage in den Bücherschränken, wo ausgelesene Bücher hingestellt werden, habe ich ein altes Buch darüber gefunden. Höchst interessant, das zu sehen und zu merken, wie sich manche Dinge wiederholen. Wenn wir jetzt die Landkarte uns ein wenig vorstellen, der Euphrat bildet nach Nordosten hin die Grenze in den asiatischen Raum. Nach Norden hin zu Russland, über die Türkei, nach Nordosten in die muslimischen Staaten, Kasachstan, Turkmenistan und wie all die Stan, das heißt jeweils Herrschaft sind, und zugleich nach Osten, der Iran liegt im Osten Israels, Indien, der bevölkerungsreichste Staat der Erde, liegt im Osten, China, die zweite und kommende Weltmacht, ebenso im Osten. Das deutet darauf hin, die Hauptstoßrichtung der letzten Gerichts- und Kriegsereignisse wird aus dem Norden und dem Nordosten her nach Israel einbrechen. Das wird unterstrichen durch den Propheten Hesekiel, könnt ihr nachlesen in Kapitel 38, 39, Gog und Magog, Mesech und Tubal, das sind alles, wenn wir der altgriechischen Geografie folgen, Gebiete, die im Norden liegen, der Bereiche der Osttürkei, der Bereiche über den Kaukasus hinein in die Mongolen, Kalmückensteppe und wie das alles heißt, in diese Gebiete hinein. Und da heißt es, die vier Engel wurden losgebunden, die auf einem bestimmten Zeitpunkt gerüstet waren. Und in diesen Ereignissen werden ein Drittel der Menschheit ums Leben kommen. Das Hauptkrisen-, Kriegs- und Schlachtgebiet der Zukunft wird der gesamte Nahe Osten sein und Israel mittendrin. Das zeichnet sich heute weitgehend ab. Die Zahl der Kriegsheere wird 2 × 10.000 × 10.000 sein. Hier steht im Griechischen Myriade, das heißt einmal unzählbar, oder 10.000. Wenn wir fragen, wie ist es zu verstehen, dann brauchen wir noch weiterlesen. Ich hörte ihre Zahl. Damit ist es wortwörtlich zu nehmen. Und dann sind es 200 Millionen Gerüstete. Das ist nur möglich, wenn wir die Zahlen des zur Verfügung stehenden Heeres Chinas, Indiens und dieser Gebiete im Osten nehmen, die dann im Vorderen Orient hineinbrechen. Wir können uns ausmalen, wie groß die Chancen Israels sein werden. Das werden wir noch sehen. Ich sah die Gestalt der Rosse, jetzt sind diese Bilder der Kavallerie, das ist die schnelle Eingreiftruppe in der Aktion wie die Mongolen, sie hatten auch wie andere sie hatten. Nun, am Ende wird es, da fragen mich viele, dann müsste es ja viele Pferdeställe geben, wenn da so viele Pferde sind. Das ist aber ein Bild, denn die erste Elite-Division der US-Armee hat ja einen beziehungsreichen Namen, First Cavalry Division, erste Kavallerie-Division. Die haben aber kein einziges Pferd irgendwo im Stall, vielleicht das Pferd, womit der General vom Frühstück ausreitet, um frische Luft zu schnappen, aber ansonsten voll motorisiert, da geht keiner mehr zu Fuß. Das ist ein Bild auf eine mechanisierte Kriegsmaschine, die dort hereinbricht. Und dann heißt es nochmal, Vers 16, ein Drittel der Menschheit kommen darin um von den Schrecken, die aus ihren Mäulern hervorgehen. Wenn wir an die Drohnen denken, die ganze Entwicklung dieser Waffen, dann verstehen wir diese Bilder mit Heuschrecken, mit anderen Dingen mehr. Wenn wir daran denken, dass es heute Laserwaffen gibt, die schon selbst anfliegende Geschosse bekämpfen können und anderes mehr. Ich bin so gut informiert, weil ich Wehrdienstverweigerer bin. Deswegen will ich auch wissen, wogegen ich bin. Gut, ich werde aber das da nicht umdrehen können. Das Ganze mündet aber ein, so schrecklich es kommt, heißt es, die Menschen taten nicht Buße. Ja, wenn es wieder ganz schlimm kommt, dann lernen die Menschen beten. Die Erfahrung lehrt, sie lernen viel eher fluchen als beten. Und so ist der zweite Durchlauf mit den 6 Posaunen. Und jetzt kommt ein Ausblick in den Himmel. Ein anderer Engel, ihr merkt schon, die Zahl der Engel nimmt so stark zu, wenn die im Himmel nicht Nummern haben, wir werden sie gar nicht unterscheiden können. Man weiß dann gar nicht, wen man dann fragen kann, wer wo war, aber macht nichts. Manche nehmen an, dass es Jesus ist, weil dort heißt es wie die Sonne, seine Füße wie Feuersäulen, aber es steht ja da ein Engel. Er sagt Johannes jetzt, als 7 Donner reden und er schreiben will, schreibe nicht auf, versiegle es, schreibe es nicht. Und die Stelle juckt natürlich bis heute alle Propheten. Und es hat immer wieder Dinge gegeben, bis hin zu William Branham und anderen, die da sagten, ja, damals war es versiegelt, aber heute hat uns der Herr das offenbart. Also ich möchte euch warnen vor all diesen Spezialoffenbarungen, die in irgendeiner Weise über Aussagen der Bibel hinausgehen. Dann aber heißt es, und jetzt ist das Interessante, der Abschnitt 10, Vers 6. Da heißt es, es wird keine Frist mehr sein, kein Zeitaufschub. Sondern in den Tagen der Stimme des 7. Engels, wenn er posaunen wird. Aus der 7. Posaune gehen ja die 7 Zornschalen hervor. Wenn die zu Ende gehen, sondern in den Tagen der Stimme des 7. Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein. Was ist das für ein Geheimnis Gottes, das vollendet sein wird, wie es seinen Knechten, den Propheten, als frohe Botschaft verkündigt hat? Wir müssen jetzt zu Epheser 2 gehen, aber die Zeit ist begrenzt. Und da sagt Paulus, die Gemeinde ist das Geheimnis Gottes, die vor Zeiten im Alten Testament als solche nicht offenbart war, aber jetzt seinen Knechten und Propheten offenbar wird. Mittendrin ein Hinweis, wenn das Ganze sich also ganz stark aufs Ende zubewegt, aus dieser Zeit heraus, wird die Gemeinde entrückt, vollendet. Und Johannes bekommt dann noch eine kleine Buchrolle zu sehen und er bekommt sie und es heißt, nimm und iss sie. In seinem Mund schmeckte sie süß, im Bauch aber sehr bitter. Das weist darauf hin, dass es über Prophetie reden manchmal interessant, angenehm ist auch und gewisse Leute staunen, boah, was er weiß. Aber Prophetie erleben und im Inneren wahrnehmen, das grimmt einen im Bauch. Wenn ich über die Dinge rede, dann geht es mir so in meinen Emotionen, die ja das alles begleiten. Ich bin ja kein Redeautomat, dann bedrückt mich das zutiefst. Aber wir dürfen das Wort Gottes aufnehmen und wir dürfen es essen und verdauen. Es wirkt in uns, auch wenn wir die Dinge als solche nicht verstehen.